Und im Montagsgespräch heute nicht zwei Menschen, sondern nicht eine Person, sondern zwei Menschen. Und es geht auch nicht um deren Lebensgeschichte, sondern eigentlich um die Lebensgeschichte von Gabi Stötzer. Eine Frau, die viel bewegt hat, nicht nur im jetzigen Kunsthaus. Oder das Kunsthaus ist entstanden, weil sie und viele Frauen was in Erfurt gemacht haben. Sie hat auch ein Buch geschrieben und war politisch aktiv, auch künstlerisch aktiv. Was viele nicht wussten, sie hat Kunst und Germanistik studiert an der damals Pädagogischen Hochschule, hat ein Buch geschrieben, auch über ihre Geschichte. Und jetzt gibt es eine Revue, das irgendwie mit ihr zu tun hat. Und wie man darauf kommt, eine Revue zu machen über eine ja eigentlich eher bittere Geschichte, das frage ich eine Frau, die sich mit ausgedacht hat, nämlich Dagmar Demming. Sie ist Kunstprofessorin und zu Gast im Studio ist Jessica Schönberg, eine Studierende, die die Hauptrolle spielt. Schönen guten Morgen, Frau Demming.
Guten Morgen.
Es ist ja eigentlich ein bitteres Thema, also die Repression in der DDR, und wenn man studieren wollte, war es schon mal schwierig, wenn man dann einen Studienplatz hatte und sich ja irgendwie politisch einbringen wollte oder widersprochen hat, war es auch schwierig. Und daraus eine Revue zu machen, da stelle ich mir jetzt so tanzende Frauen und Männer vor und lustige Musik. Aber das ist ja irgendwie eine politische Revue, oder?
Ist eine politische Revue, aber es versucht auch die Balance zu halten zwischen ohne weiteres ja auch Vitalität, die es in der DDR gab, und der Versuch, etwas zu verändern. Und halt, was passiert, wenn man nicht systemkonform ist. Und Revue ist für uns so eine Form gewesen, die nicht ganz so anspruchsvoll ist. Wir sind, also zumindest ich habe noch nie sowas geschrieben, das ist das erste Mal in meinem Leben. Und die Musiker Bergner und Gonska sind Profis. Aber wir wollten, also was hätte man draus machen sollen, eine Oper? Das wäre irgendwie nicht angemessen. Und wir wollten auch eine Form finden, die für die Studenten schnell zu lernen ist, in der sie sich auch wohlfühlen, wo es nicht so vorgegebene Rollen und Bewegungsarten gibt, sondern wo man viel improvisieren kann. Und es hat angefangen als Textcollage und ist geendet als Revue.
Revue Erfurt 76. Natürlich geht es um Erfurt und es geht um das Jahr 76, eine Zeit, wo ich ganz schwache Erinnerungen habe, aber irgendwie war das ja die Honecker-Zeit, die Zeit, wo es eigentlich so ein bisschen eine Öffnung gab, auf der anderen Seite aber auch Repression, und viele, die jetzt das spielen, die Studierende kennen ja die Zeit gar nicht mehr, die kennen die DDR gar nicht mehr, und sie zwingen die jetzt, sich mit DDR zu beschäftigen, oder sind die zu ihnen gekommen und haben gesagt, ach, da machen wir mit, das ist mal was Spannendes?
Ja, so ist es eigentlich gewesen. Wir haben zwar, hat sich die Idee entwickelt aus einem Projekt, was ich nur mit Kunststudenten gemacht habe, und zwar über das Thema Gedächtnis im Jahre 2009, wo ja der Mauerfall gefeiert wurde und wo für mich immer sehr interessant war, dass eigentlich von den Dissidenten wenig zu spüren ist in unserer Gesellschaft und die sich irgendwie so davon gemacht haben. Die Leute, die eigentlich wirklich was bewegt haben, die ihren Kopf hingehalten haben, auch schon vor der Wende, die wirklich gekämpft haben. Und in dem Zusammenhang, in diesem Kurs über Gedächtnis, habe ich dann Gabriele Stötzer eingeladen, um dort einen Vortrag zu halten, weil es bietet sich an. Sie hat genau an dem Haus studiert, an dem jetzt unsere Studenten studieren. Und sie hat dann einen sehr interessanten Vortrag gehalten und eins ihrer ersten Bücher, Grenzenlos Fremdgehen, vorgestellt. Und daraus entwickelte sich für mich die Idee, ich möchte aus dieser Geschichte, die an diesen Ort gehört, an diese Universität, was ist eigentlich vorher da gewesen, wo wir heute so quasi Reformuniversität feiern, dass wir das irgendwie ins Bewusstsein rufen wollen.
Und Gabi Stötzer ist also eine Dissidentin, eine Frau, die sich eingebracht hat und Gefahren auf sich genommen hat und irgendwie immer quer lag. Die hat studiert, Kunst und Germanistik an der damals Pädagogischen Hochschule, und sie hat Probleme bekommen. Was ist denn die Geschichte von Gabi Stötzer? Oder die heißt ja dann in der Revue, heißt sie
Aha.
A, einfach nur A-Punkt.
Ja, wir haben nicht so großartige Namen gefunden, sondern wir wollten das möglichst abstrakt halten. Ja, sie setzt sich ein für eine Person, die exmatrikuliert werden soll. Sie schreibt einen Brief an Margot Honecker oder initiiert das mit.
Und die damalige Bildungsministerin und die Frau von Erich
DDR,
Honecker.
Genau. Und kriegt dann sehr viel Ärger und wird auch exmatrikuliert und wird dann später ja sogar ins Gefängnis gebracht und muss ein Jahr in Hoheneck im Zuchthaus aus politischen Gründen als Staatsfeindin ihre Zeit absitzen.
Reden wir jetzt noch von der Figur A oder reden wir noch von Gabi Stötzer, oder ist das in dem Fall identisch?
Das also ist
Gabi
in Stötzer dem Fall direkt, identisch.
Die hat tatsächlich im Knast gesessen, weil sie sich an der Pädagogischen Hochschule zu Erfurt engagiert hat und eingebracht hat und ein bisschen rebelliert hat.
Nein, soweit ich informiert bin und aus dem Buch das weiß, in den Knast ist sie gekommen, weil sie sich für die Biermann Ausbürgerung für die Unterschriften der Künstler engagiert hat und selber unterschreiben wollte. Und da hat sich quasi sehr viel, sie ist ja auch von allen Seiten immer zu beobachtet worden. Wir haben auch während dieses Seminars in ihre Stasi-Unterlagen teilweise gesehen. Es ist abenteuerlich, was dort abgelaufen ist.
Und ein abendfüllendes oder tagsfüllendes Thema, allein nochmal dieses Thema Stasi, da könnte man auch nochmal ewig drüber reden. Die Frau Honecker hatte ja so komisch lila oder eine ganz komische Haarfarbe. Das habe ich jetzt wieder gesehen. Da bin ich daran erinnert worden, als eine der Hauptdarstellerinnen auch genau diese Farbe hatte. Jessica Schönberg, Sie spielen ja eine dieser beiden Hauptrollen. Das ist irgendwie wechselnd besetzt. Wussten Sie, dass die damalige Volksbildungsministerin diese komische lila Haarfarbe hatte? Eigentlich eine schräge Punk-Haarfarbe?
Das war mir bisher eigentlich nicht bewusst. Nein, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht.
Warum haben Sie sich denn für dieses Projekt entschieden? Das ist, man könnte ja sagen, zu DDR-Zeiten, da war ich irgendwie noch, weiß ich nicht, was Sie da waren, aber auf jeden Fall noch nicht allzu viel, waren wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Wieso kommen Sie dazu, sich mit DDR-Geschichte zu beschäftigen und bei einer Revue mitspielen zu wollen?
Also erstmal habe ich eigentlich schon immer sehr gerne Theater gespielt, schon in der Schule. Ich bin jetzt auch noch in der Hochschulgruppe. Und das Thema DDR ist für mich eigentlich was ganz Außergewöhnliches, eben weil ich das so nicht miterlebt habe. Und ich denke, es ist eine sehr gute Möglichkeit, sich mal in eine Zeit zurückzuversetzen, in der wirklich viele Sachen ganz anders gehandhabt worden sind. Und ich bin jetzt auch Lehramtsstudentin, genauso wie sie das damals war. Und sie hatte natürlich ein ganz anderes Lebensumfeld. Und was ich auch sehr spannend finde, auch als ich das erste Mal das Skript durchgelesen habe schon, diese ganze psychologische Aspekt dahinter, wie sich die gesamte Masse der Studenten von Fürsprechern für das Diskutieren, für das Rebellieren, für auch A, eigentlich zur absoluten Gegenseite bekehren lassen vom Sozialismus, von den Autoritäten, die eben immer wieder da sind und immer wieder Druck ausüben.
Also ein hierarchisches und System, was auch natürlich auf Selbstbeschränkung setzt und den Druck so sehr diffus ausgeübt hat. Können Sie sich das vorstellen, dass Menschen in so einem Zustand gelebt haben, als Dauerzustand? Ist das ein bisschen erfahrbar gewesen in den Proben und in der Beschäftigung mit dem Thema?
Ich denke, dass wir dem auf jeden Fall schon sehr viel näher gekommen sind. Wir haben ja im ganzen ersten Semester Informationen gesammelt über das Leben in der DDR, über Kleidung und alles Mögliche, was eben damit zusammenhing. Und ich denke schon, dass es uns dadurch gelungen ist, uns ein Stück weit mehr hineinzuversetzen in diese ganze Zeit und in diese ganze Situation.
Kommen Sie aus Erfurt?
Nein, ich komme aus Südthüringen, also Bad Salzungen.
Bad Salzungen, ja. Und erzählen Ihre Eltern, haben die manchmal so über die DDR erzählt oder ist das Thema gewesen am Abendbrotstisch oder wie lief das bei Ihnen?
Zeitweise schon, ja. Wir haben eigentlich ein bisschen unterschiedliche Auffassungen gehabt. Mein Opa mütterlicherseits, der hatte selber einen eigenen Betrieb privat, was natürlich auch was Außergewöhnliches war in der Zeit. Und
der hat sich ja mal auf die DDR geschimpft, oder?
Stellenweise, ja. Also ich denke, der Grundkonsens mehr oder weniger in unserer Familie ist eigentlich der, dass die Grundidee, dieses ganze Sozialistische und nicht nur materialistisch Ausgerichtete, sehr positiv zu bewerten ist, finde ich persönlich. Aber natürlich diese ganze Umsetzung und dieser ganze Druck, der dahinter stand, diese ganze Tatsache, dass sich eben doch immer wieder welche erhoben haben und sich versucht haben, über andere zu stellen und sie derart einzuschränken, dass es natürlich das Leben nicht mehr unbedingt lebenswert gemacht hat, in manchen Teilaspekten. Das ist natürlich schon was man kritisieren sollte und was so eben nicht hätte passieren dürfen wahrscheinlich.
Hätte nicht passieren dürfen, das klingt jetzt so, als ob da was passiert ist. Frau Demming, aber das System war ja von Grund auf im Grunde schon schwierig, weil es darauf basiert ist, dass eine Partei immer Recht hat und dass es sozusagen eine vorherrschende Meinung gab und die Meinungsfreiheit und Pluralismus ja im Grunde Fremdworte waren in der DDR, oder?
Also selbstverständlich, ich als jemand, die auch 82 ausgereist ist aus der DDR, ich habe da eine andere Vorstellung und ich denke auch im Rückblick verklärt sich vieles. Und man versucht immer für momentane Probleme dann irgendwie so eine Ventil zu finden, dass man sagt, aber früher. Und das hat man ja auch schon in 20, weiß ich was, immer sagt, dass eine gewisse Generation, dass sie sagt, aber früher war es besser. Aber als man in diesem sogenannten Früher, als das Früher noch Gegenwart war, da war es eben auch sehr, sehr problematisch. Und für mich Also ich habe keine romantische sozialistische Vision, die, wo ich sage, so müsste Gesellschaft aussehen und dass es nur ein kleiner Webefehler war, dass die Staatssicherheit dort so aktiv war und man hätte das alles anders machen können. Ich denke, das war System inhärent, also ein soziales oder kommunistisches System ist so ausgelegt auf eine Einmeinungsgesellschaft und wer dem widerspricht, hat keine Chance. Und ich glaube, es gibt auch nicht die ideale Gesellschaft und die Gesellschaft ist ein komplexer Ort und mir ist Pluralität mit all seinen Problemen und all seinen Höhen und Tiefen dann immer noch viel interessanter als Diktatur.
Ich zitiere immer gerne den Hamburger Künstler Knarr Frelim, der gesungen hat, das war kein Sozialismus, das war Spießerkram. Kann man das auf diese einfache Formel bringen, jetzt mal vom vom kulturellen Kontext, dass es Spießerkram war, abgesehen mal von den Zwängen, von der Diktatur und so weiter, aber so von der Geisteshaltung?
Sicher, aber für mich klingt das noch zu liebenswürdig. Es bringt es so auf geblümte Schürzen aus Dederon und ja, dass wir irgendwie den Wasserhahn gegen die Türfüllung getauscht haben und wir uns alle so nah waren, weil keiner was hatte und wir dann unsere Sachen immer rüberschieben konnten und so Freundschaften entstanden.
Und uns alle gegenseitig geholfen haben und es eine tolle Gemeinschaft war.
Ja, aber ich denke, es gab, und das ist ja auch Gabi Stötzers Fall, und viele andere Intellektuelle und Dissidenten, also auch, denken wir an den Film Das Leben der Anderen. Es gab ja auch sehr viele sehr engagierte Intellektuelle hier, die eben keine Spießer waren, die auch kein Spießerleben gelebt haben und die hier extreme Probleme hatten und die hier drangsaliert wurden. Und demzufolge ist mir das zu einfach zu sagen, ach, das waren nur die Spießer und wir sind die anderen. Vielleicht sind wir auch alle ein Stück weit Spießer. Ich habe ein bisschen auch ein Problem mit dem Wort. Ne?
Aber wahrscheinlich stimmt das eine und das andere. Es gab diese Gemeinschaft, diesen Zusammenhalt aufgrund der Situation und des Drucks. Und es gab die Seiten, die stimmen von der Beschreibung, dass es nicht um Materialismus nur ging, dass man sich hatte und Geld nicht so die große Rolle gespielt hat. Aber es gab auch das andere. Und das wird dann jetzt vergessen oder in der Ecke gestellt oder verklärt? Ist das auch Ihr Eindruck in der Aufarbeitung, gerade jetzt 20 Jahre Mauerfall, dass es nur reduziert wird auf Stasi oder eben das andere Extrem, wir waren doch so eine tolle Gemeinschaft und das war alles irgendwie schöner in unserer huschlichen DDR?
Ja, mir hat die Aufarbeitung nicht gefallen, deswegen habe ich auch dieses Seminar gemacht. Ich bin ja 2004, nachdem ich 82 die DDR verlassen habe, nach Erfurt gekommen, weil ich hier einen sehr guten Job bekommen habe, den ich auch sehr gerne mache. Und da hat für mich war absolut erschreckend, dass also ich eigentlich von den Leuten, die hier Dissidenten waren, kaum was gespürt habe, dass ich mit Leuten zu tun hatte, die bruchlos so quasi 30 Jahre an der Institution waren und die ganze Thematik des Umbruchs und einer neuen Denkweise eigentlich sehr wenig thematisiert wurde. Und da habe ich mich immer damit beschäftigt. Wo sind die eigentlich?
Die Dissidenten und wo sind die, die eigentlich immer die Ideologie gepredigt haben, die waren dann wieder in anderen Positionen, eigenartig zu beobachten, oder?
Ja, ich denke auch, das ist das Fettaugenprinzip. Es gibt Leute, die in jeder Gesellschaft irgendwie oben schwimmen. Und das ist vielleicht eine Fähigkeit, auch eine von der viel gepriesenen Flexibilität, die wir ja jetzt alle haben sollen. Vielleicht sind die sogar die Vorreiter der Flexibilität.
Schon damals gewesen und jetzt auch wieder. Erfurt 1976, die Abiturientin A beginnt ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule Erfurt. Ihre Pläne fliegen hoch, sie entdeckt eine neue Welt, die des Studierens. Sie ist engagiert und kritisch, sie will die Gesellschaft verändern, durchaus sozialistisch. Sehr schnell aber stößt sie an Mauern. Willkür und Intoleranz beenden jeden Traum. Freunde, Mitstudenten, immer mehr wenden sich ab und üben Verrat an ihr, als sie von den Autoritäten an der Hochschule und staatlicher Administration unter Druck gesetzt werden. Dann kommt es zum Prozess. Das Urteil, ein Jahr in der Frauenhaftanstalt Hoheneck. Eine Geschichte, die Studierende an der Universität Erfurt als Revue umsetzen und eine Frau, die die Idee unter anderem hatte, ist Dagmar Demming. Sie ist Kunstprofessorin und eine der Hauptdarstellerinnen, Jessica Schönberg, ist zu Gast im Studio. Frau Demming, was war der Antrieb, sich damit zu beschäftigen? Sagen, okay, diese 20 Jahre Aufarbeitung hat Ihnen nicht so gefallen. Steckt da auch ein bisschen persönliche Lebensgeschichte drin, dass Sie nach all den Jahren trotzdem noch aufarbeiten, weil Sie haben ja gesagt, 82 haben Sie das Land verlassen aus Frust, weil Sie raus raus wollten, mussten, obwohl sie ja hier viele Freunde hatten und einen großen Freundeskreis von Künstlern, und dann sind sie doch irgendwie weggegangen, um dann irgendwann wiederzukommen. Ist das auch ein Teil Ihrer Aufarbeitung, ganz persönlich?
Ja, ich denke auch, das ist ein Stück weit meine Geschichte. Es ist etwas, was ich sagen wollte, sagen musste, was ich auch den Studenten auf eine andere Weise als nur die eigenen Geschichten erzählen. Alte Leute erzählen über ihre alten Storys, ist langweilig. Ich wollte sowas erlebbar machen. Ich wollte diese Zeit nicht den Leuten überlassen, die sie so glätten oder zu so einem nostalgischen Ort machen. Und ich wollte wirklich auch so einen Erkenntnisprozess in Gang setzen bei den Studierenden. Aber sicher ist das auch meine eigene Geschichte, Stück weit.
Sie hätten ja auch Ihre eigene Geschichte erzählen können. Warum haben Sie auf die von Gabi Stötzer zurückgegriffen?
Na, das Spannende bei Frau Stötzer ist ja, dass sie genau dort studiert hat, wo ich jetzt unterrichte, dass sie also Kunst- und Germanistikstudentin war und dass sie eben eine sehr gute Vorlage geliefert hat mit ihrem Buch Grenzenlos Fremdgehen. Sie ist ja eine sehr gute Schriftstellerin, und diese Texte waren eigentlich auch, die Texte in ihrer Kompliziertheit, in ihrer Sprachgewalt waren für mich auch ein Stück weit ein Anlass oder eine Möglichkeit, das zu transportieren, was ich in meinen eigenen mageren Worten nicht hätte sagen können. Also das Buch war schon sehr wichtig, auch als Vorlage für die Entwicklung der Revue.
Nun hätte man ja ein Kammerspiel draus machen können, schönes kleines Kammertheater, einen kleinen Raum in der Parteizentrale, wo zwei Typen sitzen, und dann wird A eben verhört, und dann gibt es noch ein Gespräch mit den Eltern und was weiß ich, und da hat man ein schönes kleines Stück. Jetzt haben sie eine Revue gemacht, wo extra eine Musik dafür geschrieben worden ist von Frieda W. Bergner, wunderbarer Musiker, Silke Gonska, die ja auch da mitgemacht hat. Warum denn eine Revue mit Gesang und mit Musik?
Wir wollten möglichst viele Leute integrieren in die Arbeit. Wir wollten auch möglichst viele verschiedene Formen finden, wie man auf der Bühne kommuniziert. Und wir haben auch gedacht, dass das einfach ein Stück weit spannender ist. Es muss ja auch Spaß sein. Es ist einfach viel spannender und viel interessanter mit Musik und Tanz. Und
Tanz auch noch?
Ja, Tanz, alles da. Video, Musik, Tanz, Off-Stimmen und so weiter und so
weiter. Das heißt, dann wird der Parteisekretär dann ein lustiges Lied trällern, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Dazu müssen Sie natürlich kommen, sich das anschauen. Es werden einige lustige Lieder getrellert, und es gibt auch viel Ironie, aber es gibt auch Spaß und Vitalität. Und es gibt ja auch, Revue ist ja nicht unbedingt, oder Musical, nur eine Form, wo man leichte Sachen transportieren kann. Zum Beispiel Hair ist ja eigentlich auch eine relativ komplizierte Geschichte, die dort erzählt wird über eine bestimmte Zeit in der Geschichte der Jugend.
Ist das eher so Sonnenallee-mäßig? Also Sonnenallee ist ja, bin ich sagen, oberflächlich, aber trotzdem, da geht es eher so um Gefühl, das ist so irgendwie kultig aufgemachte Komödie, die in der DDR spielt, eigentlich mit einem ernsten Thema, spielt ja direkt an Checkpoint Charlie oder an der Mauer, an der Berliner Mauer, ist eigentlich schon bitter, aber trotzdem bleibt ja die Sonnenallee, der Film, ja in heiterer Erinnerung irgendwie.
Nein, ist gar nicht so. Also ist es schon ernst? Und es hat auch viele Sprachformen, also es ist auch ein Stück weit eine Collage. Revue ist ja nur ein relativ undefinierter Begriff, unter das man vieles sortieren kann. Es hat also einmal die sehr komplizierten Texte von Gabriele Stötzer, die die Hauptdarsteller auswendig sprechen, wunderbar auswendig sprechen. Es hat die Lieder von Herrn Bergner, die vielleicht erstmal catchig und spannend und lustig klingen, wenn man aber die Texte hört, dann läuft einem schon ein Schauer über den Rücken. Also es hat diese Mischform. Es gibt Auszüge aus Stasi-Akten, genau mit der Sprache. Ich habe mich eben auch mit dieser absurden DDR-Sprache beschäftigt. Es werden dort in der Szene Immatrikulationen werden Sätze aus dem Statut der FDJ zitiert.
Absurd, oder?
Ich bin selber fassungslos gewesen, dass wir sowas ja damals, ich war ja auch mal in der FDJ, dass wir sowas irgendwie gelesen und uns gegenseitig in dieser Sprache quasi miteinander geredet haben. Es gibt Auszüge aus der Verfassung der DDR, also es gibt viele verschiedene Textsorten, die dort sich zusammentun.
Fragen wir doch mal, Jessica Schönberg spricht, muss ja diese Texte sprechen zum Teil und hat sich dann auch damit beschäftigt. Wie hat das auf Sie gewirkt, diese komische Sprache, diese gestellte Sprache? Das war ein eigenes Sprachuniversum eigentlich. Kannten Sie das vorher schon oder sind Sie durch diese Beschäftigung mit dem Thema da reingeraten und wie hat das auf Sie gewirkt?
Die Texte von Frau Stötzer selber sind hauptsächlich die, die ich spreche. Und die sind natürlich in einer ganz besonderen Sprache erstmal deshalb, weil kaum Zeichensetzung ist in den Büchern, weil auch immer Kleinschreibung vorhanden ist, weil sehr viele Metaphern verwendet werden, sehr viel bildliche Sprache, sehr schwer zu fassen, oftmals auch beim ersten Lesen. Also ich habe mich mit vielen Stellen mehrmals beschäftigen müssen, um sie überhaupt richtig zu verstehen, was damit genau ausgedrückt werden sollte. Und das ist für mich eine ganz besondere Herausforderung gewesen.
Was ich jetzt meine, ist eigentlich diese Amtssprache, diese Parteisprache, diese offizielle Sprache, die ja so einen ganz komischen Stil hat.
Das ist zeitweise wirklich ein bisschen beängstigend, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gerade bei dieser Immatrikulationsszene, ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf die Hoffnung, dass es ein bisschen überspitzt ist. Weil ich es sehr extrem finde.
Aber ja, es ist ja wirklich so. Können Sie was zitieren? Ist Ihnen was hängen geblieben von diesem komischen Stil?
Es wird immer wieder wiederholt, ihr Lehrer der Deutschen Demokratischen Republik, seid stolz darauf, ihr müsst das und das, ihr seid ein Vorbild und fördert die Freundschaft mit der Sowjetunion natürlich, ganz wichtig.
Logisch.
Und Vorbild für die Jugend, Vorbild für die heranwachsende Bevölkerung und ihr tragt quasi die Ideologie.
In euch, ja. Mir ist es ja so gegangen, dass das alles wieder hochgekommen ist und dass ich plötzlich mich wieder erinnert habe und sagte, das hat einen ständig umgeben und wie schnell man das doch löscht und wegdrückt, was ja klar ist. Den Dreck will man ja aus dem Kopf bekommen und dann kommt das alles wieder hoch. Was ist mit Ihnen passiert, Frau Demming, als das alles wieder hochgekommen ist? Der Dreck wieder hochgespült worden ist, was man ja eigentlich sozusagen eigentlich vergessen will. War das auch, hat Sie das nochmal aufgewühlt oder hat Sie das eher erheitert?
Wir haben so eine Zwischenform. Aber es hat mich natürlich auch aufgewühlt und erschrocken, weil ich habe ja auch damals ohne je in irgendeiner Weise Mitglied der Partei oder sonst wie sehr sozialistisch ausgerichtet zu sein, aber wir haben ja das neue Deutschland gelesen und wir haben ja von Lehrern in der Schule solche Sätze gehört und für uns war es eine Art von die Normalsprache, Dinge so und auch Gefühle so auszudrücken und Patriotismus so zu formulieren. Und ich dachte auch an es gibt ja dieses schöne Buch über die Sprache des Dritten Reiches von Klemperer und ich dachte, es wäre wirklich auch mal wert, dass man über Diktatursprachen weiter forscht und auch die DDR-Sprache einfach mal untersucht, weil sie ist so weit weg von allem, was menschlich ist und hat so eine unpenetrierbarer. Also sie ist in keinster Weise komplex. Sie ist, und das ist natürlich, sie ist gelungen als Diktatursprache. Ne? Sie ist also völlig eindeutig in ihrer Ausrichtung. Sie lässt keinen Pluralismus zu, sie lässt keine Zweifel zu. Sie stellt sich auch selbst in keinster Weise in Frage. Geht davon aus, dass wirklich Gegenwart und Zukunft ihr gehört und dass sie wirklich in der Lage ist, diese Zukunft für sich ohne jeglichen Einfluss von irgendetwas anderem zu gestalten.
Nun war das ja die politische Sprache, die offizielle Sprache, die Sprache der politischen Kultur oder der politischen Unkultur, aber die Menschen im Alltag haben ja nicht so gesprochen. Also das war ja nochmal eine andere Ebene. Haben Sie, als Sie zurückgekommen sind 2004, noch von der DDR was gespürt oder den Unterschied gemerkt, was sich sozusagen, wo der Unterschied zwischen Ost und West ist, was die Mentalitäten betrifft, vielleicht auch die Sprache, also Theater hat ja viel mit Sprache zu tun. Haben Sie das gemerkt, weil Sie ja nun lange Zeit im Westen gelebt haben?
Ich habe schon sehr viel noch die DDR gespürt und ich habe mich dann auch gefragt, ist das meine Übersensibilität, die ich mit der schmerzlichen Geschichte dieses Landes verbinde oder ob es wirklich noch da ist. Aber ich kann definitiv sagen, dass das Verhalten der Leute und auch die Stimmung auf der Straße sich von der Stadt im Westen für mich immer noch unterscheidet.
Wodurch? Können Sie das fassen? Weil es ist immer, man sagt, das merkt man das Wort hier, Wessi, Ossi und dann fragt man Spätgeborene, die sagen, hört doch mal auf mit euren Unterschieden. Ossi, Wessi, DDR, ist doch alles Quatsch.
Ich finde auch, dass wir aufhören müssen mit den Unterschieden. Aber jetzt befragen Sie mich und jetzt bin ich der Ansicht, an sich, dass eben immer noch ein großes Bedürfnis nach Kontrolle besteht. Nein sagen absolut beliebt ist.
Durch wen jetzt? Weil muss man natürlich mal festmachen. Kontrolle im Privat?
Man lässt nicht zu. Also man ist sofort frustriert, nur wenn jemand, weiß ich was, mit orangen Haaren oder violetten Haaren auf der Straße ist, dann wird schon geurteilt und dann wird schon, guck mal die und wenig
also,
Entspanntheit.
Mit dem Mann? Also
die Stimmung auf der Straße.
Die Stimmung, also jetzt ja, nicht,
die
reden
ist
jetzt nicht von
fröhlich und entspannt, sondern die ist immer unter so einer leichten, so einer Stresssituation und so einer feindlichen Situation auch. Man hat ganz selten hier, ich wahrscheinlich ist es auch ein Stück weit meine Projektion. Ich habe ganz selten mit jemandem in der Straßenbahn einfach ganz spontan ein lustiges Gespräch über irgendwas und dann steigt man wieder aus. Wenn man in der Schlange steht. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, einfach entspannt und freundlich auf diesem schönen Planeten zu kommunizieren. Aber hier empfinde ich die Stimmung immer als gespannt, gestresst, dem anderen irgendwie feindlich gegenüber. Und also ich überspitze das jetzt, um das klar zu machen.
Ja.
Auch wenn man etwas will, wenn man vielleicht ein Projekt hat und wenn man sich was realisieren will, dann erfährt man oft erstmal, nein, das geht nicht oder das haben wir noch nie gemacht und wie kommen Sie denn auf die Idee oder so. Ne?
Also da hat die Borniert halt ein bisschen überlegt, das ist natürlich eine extreme Verallgemeinerung. Sie werden, wenn Sie jetzt rauskommen, natürlich
lauter Feinde haben. Ich jetzt schon
zumal dann der Umkehrschluss heißt, dass im Westen die Menschen alle freundlich sind und man in der Schlange mit allem redet und das alles dann eben die große freudige Gemeinschaft ist. Das ist jetzt.
Das stimmt auch nicht. Aber mir erscheint es, und deswegen sage ich, es mag meine Projektion sein, wie ich spiegel die Welt über mich. Und
nur so geht's ja.
Ja,
das soll ja die Revue, und wie viel steckt jetzt in der Aufarbeitung auch von Ihnen drin? Haben Sie da Regie geführt oder wie muss ich mir den Erarbeitungsprozess vorstellen? Oder haben da es muss ja jemand die Fäden in der Hand gehabt haben?
Also die Grundidee kam von mir. Ich habe dann mit Herrn Frieder Bergner und Silke Gonz kam ich zusammengetan.
Die beiden Musiker,
Komponisten. Die eigentlich so quasi, ich habe das Skelett geliefert und die haben das Fleisch auf die Knochen gebracht. So quasi ohne die Musik, ohne die Texte, diesen Input von den Musikern wäre das Stück nicht interessant. Und dann haben wir ein Studium Fundamentale, das ist ja diese offene Studienform an der Universität Erfurt, ausgerufen, so quasi ins Vorlesungsverzeichnis geschrieben und haben dann einen langen Arbeitsprozess über Recherche, über ein Casting, wer in welche Rolle kommt, über Befragung, wer im Backstage-Bereich arbeiten will, wer auf der Bühne arbeiten will, haben wir langsam das Stück entwickelt. Und ich habe, während Herr Bergner, also Frau Gonziger hat sich mit den Solo-Rollen beschäftigt, Herr Bergner hat mit den Gruppen gearbeitet, mit der Musik an sich, ich habe mich mit dem gesamten Backstage-Bereich beschäftigt. Und dann haben wir im Wintersemester gemeinsam Regie geführt. Wir hatten auch viele Sachen schon vorher entschieden, also wir haben ja auch Regieanweisungen in das Stück geschrieben, aber die Studenten haben ohne weiteres auch sehr viele gute Ideen noch dazu. Ist ja immer so, man stellt sich was vor und dann wird es doch ganz anders. Sehr viele gute Ideen dazu geliefert, sodass es jetzt eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt ist. Aber man kann schon sagen, dass Bergner, Demming und Gonska mithilfe von Alina Beck, die unsere Regieassistentin war, die Revue geführt haben.
Wir sprechen über eine Revue Erfurt 76, die sich mit einem heiklen Thema beschäftigt, nämlich mit den Repressionen zu DDR-Zeiten an der Universität oder damals noch an der Pädagogischen Hochschule. Ein interessantes Projekt, ich bin sehr gespannt. Es geht um Musik, es geht um Tanz, es geht um Video und eine spezielle Form, sich mit dem Thema DDR-Vergangenheit zu beschäftigen. Und jetzt haben wir auch noch die zweite Hauptdarstellerin zu Gast im Studio. Die Rede ist von Christina Peter. Schönen guten Morgen. Hallo. Sie sind Jahrgang 86 in Anklam geboren, also kennen sozusagen noch die Gespräche Ihrer Eltern über die DDR. Ich habe also Ihre Kollegin schon gefragt, ob das ein Thema ist, die DDR, ob das ständig am Abendbrottisch besprochen wird. Wie viel haben Sie von Ihren Eltern über die DDR mitbekommen an Erzählungen und an Eindrücken? Ist das ein Dauerthema?
Ich glaube, so ganz bewusst habe ich das alles nicht mehr wirklich mitbekommen. Natürlich noch im Kindergarten, aber das ist alles eher verschwommen. Ob das am Abendbrotstisch ein Thema ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also bestimmt
oder bei
teilweise,
Familienfeiern manchmal kochen ja dann so die Themen, wie war es
ja,
zu der Zeit?
Ja, sicherlich auch, wenn man mal Zeitungen liest, dass dann irgendwas verglichen wird oder so. Und ich glaube, da haben meine Eltern ein bisschen eine gespaltene Auffassung. Mein Vater ist da wohl eher der DDR-Nostalgiker und meine Mutter ist da vermutlich die objektivere Person, auch wenn sie vermutlich einige Sachen auch gut findet, aber sie würde niemals ausschließlich sagen, dass alles toll war.
Oder kann so. Das objektiv sein, so eine Gespräche? Die sind ja meistens dann emotional, wenn es dann bei Familienfeiern Streit gibt und dann Diskussionen, politische Diskussionen.
Ich glaube, Diskussion. So hart ist es nicht. Also, dass darüber irgendein großer Streit entfacht, das würde ich da nicht so sagen. Ja, höchstens, dass mein Vater da ein bisschen mehr Emotionen reinlegt, das ist schon, ja.
Hat Sie das denn überrascht? Also es war ja, Sie haben sich ja sicher ganz bewusst für dieses Projekt entschieden, es ging ja um DDR-Geschichte. Was war der Grund, warum Sie gesagt haben, da mache ich mit?
Ja, einmal, weil ich das auch interessant fand und weil ich vorher schon in diesem Gedächtnisprojekt war und Frau Stötzer eben auch erlebt habe und ich das ganz wichtig finde, dass man sich damit auseinandersetzt und eben auch die andere Seite kennenlernt, die bestimmt oft genug verschleiert wird, kann ich mir vorstellen.
Also die Seite der, die sich aufgelehnt haben, genau. Die Probleme bekommen haben, weil sie sich kritisch geäußert haben?
Genau.
Ja. Wenn jetzt schon wieder Seiten aufgemacht, gibt es die eine Seite und die andere Seite. Die eine Seite waren die, die sich engagiert haben und am System gescheitert sind und die anderen, die mitgemacht haben oder die Repression ausgeübt haben?
Also ich glaube nicht, dass es jemals überhaupt irgendwo immer nur einfach zwei Seiten gibt. Darum, ja, ist das jetzt ein bisschen schwierig. Bestimmt gibt es die, die Repressionen ausgeübt haben. Weiß man natürlich nicht, was da alles hintersteht und was nicht. Ist jetzt bestimmt im Nachhinein auch schwierig aufzuarbeiten, auch wenn es viel Dokumente und so weiter gibt. Wir haben ja auch in der Revue am Ende diese oder ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt verraten darf, also vielleicht lieber nicht.
Oder? Oh, ein bisschen was verraten doch schon.
Eben die, genau, als versucht wurde, die Stasi-Akten zu verbrennen, zu vernichten, was dann eben auch größtenteils verhindert werden konnte, sodass wir eben heute diese Akten haben und auch andere Informationen und man sich bestimmt ein gutes Bild darüber bilden kann, aber eben auch immer oder zumindest in unserer Generation durch die Meinung, die wir heute haben oder durch den Geist, der heute in uns herrscht. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man da in der Geschichte zurückblickt, da einfach irgendeine Meinung zu projizieren.
Aber was interessiert uns denn heute noch diese verdammten DDR-Geschichten, die wir da eigentlich lieber vergessen wollen? Wieso muss man da jetzt im Jahr 2011 eine Revue machen, wo zum Thema Repression zu DDR-Zeiten getanzt und gesungen und Video kollagiert wird und alles Mögliche? Das ist ein total verstaubtes Thema. Das könnte man doch in die Akten abheften und sagen, fertig, Feierabend, wir haben ganz andere Sorgen.
Ja, der Nationalsozialismus kann dann ja auch ein verstaubtes Thema sein, um das jetzt mal so ganz hart zu sagen. Ist es aber bestimmt nicht. Und ich denke, dass es sogar zu diesem Thema mehr Leute gibt, die nicht Bescheid wissen. Und darum ist das sicherlich wichtig. Und das ist ja auch eben unsere Aufgabe, das nicht nur einfach zu verstaubten Akten zu machen, sondern das eben lebendig darzustellen.
Ja, Bescheid wissen, da würde ja reichen, dass man sich bei Wikipedia einen Artikel durchliest oder ein Geschichtsbuch liest. Warum eine Revue?
Das ist es ja eben. Wikipedia ist da ja auch sogar verstaubt, würde ich sagen, gegen so eine tolle Aufführung.
Die ist toll, weil es uns für heute noch was sagt, den Mund aufzumachen, sich einzubringen und sich, also nicht sein Leben zu leben und angepasst zu sein oder was könnte die Botschaft sein?
Die Botschaft ist sicherlich auf der einen Seite den Mund aufzumachen und was zu sagen, aber auf der anderen Seite auch vielleicht eben darüber nachzudenken, was da passiert ist, vielleicht auch einen Anstoß zu geben, was in dieser Form heute sogar passiert, was man vielleicht überhaupt nicht so wahrnimmt. Und das war bestimmt auch früher so und ich denke, dass es einfach immer so sein wird, dass man immer in einer Art System lebt und genug Dinge einfach nicht mitbekommt. Und ich denke, das ist auch eine Teilaufgabe dieser Revue, sich vielleicht auch mal darüber klar zu werden, wie das System heute so ist. Und was es da vielleicht in ähnlicher Art und Weise gibt.
Frau Demming, ist das der Punkt, wo Sie sagen, Sie haben darüber gesprochen, dass das Ihre Art der Aufarbeitung ist, aber das hat ja auch mal was mit der Zukunft zu tun, mit den Dingen, die uns heute im Weg stehen. Oftmals stehen wir uns ja selbst im Weg, was ja auch ein Teil des Problems ist. Was ist interessant an dieser Geschichte, an der Geschichte von Gabi Stürzer, die Repressionen im Jahr 76 bekommen hat und dann in den Knast gewandert ist und gescheitert ist mit ihrer Idee, die Gesellschaft zu verändern? Was ist daran interessant für heute?
Ich denke, immer wird die Frage gestellt, wie stehe ich zu meiner Meinung? Wie gehe ich mit Gruppen um? Lasse ich mich von der Gruppenmeinung infizieren und vergesse mich dann? Ist die Frage nach Authentizität. Wer bin ich? Was will ich in der Gesellschaft? Wo werde ich aktiv, auch mit der Konsequenz, dass ich nicht von allen geliebt werde? Ich glaube, die Frage stellt sich immer. Aber für mich ist ja auch noch viel spannender, wir haben als ältere Generation, also ich bin 1951 geboren und Herr Bergner ist ungefähr ähnlich als Alter, wir haben diese Revue gemacht. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt, was die Studenten, die eben 86 oder 90 geboren sind, was die damit machen. Und das ist natürlich ein offenes Feld. Also das konnte ich nicht, das habe ich weder geplant, noch kann ich das in irgendeiner Weise kontrollieren oder voraussehen.
Das finde ich einen interessanten Gedanken, zu sagen, sich dem Mainstream anzupassen, Gruppenmeinung unterzuordnen, weil man ja auch dazugehören will. Das war ja sozusagen auch ein Reflex in der DDR-Zeit, wenn ich mal auf die Familiengespräche komme und auf die Gespräche am Stammtisch und sage, ja, wenn du Kinder gehabt hättest, und ich musste doch meine Familie schützen, ich konnte nicht rebellieren, ich konnte kein Dissident werden und ich wollte es auch nicht, weil ich dann hätte Probleme bekommen und ich wollte für meine Familie da sein. Auf der einen Seite menschlich verständlich, aber das ist ja heute wieder so, dass es darum geht, sich nicht unbedingt dem Mainstream anzupassen oder die es dann machen, dass sie dann ein Problem haben, wohl die Vergleiche zwischen DDR und dem jetzigen Gesellschaftssystem immer schwierig sind, oder?
Ja, ich denke auch, es gibt eigentlich keinen Mainstream heute. Die Gruppen sind viel aufgefaserter in ganz verschiedene Interessen, Richtungen und Pluralität, das ist die Losung so quasi und das ist ja auch das Spannende. Aber dass man sich als Einzelner immer zu einer Gruppe verhalten muss, ob das nur drei Kollegen sind oder 70 FDJler in der Seminargruppe, das ist immer wieder die Frage, wie gehe ich da mit meiner eigenen Meinung um, wie traue ich mich, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt was Provokantes sagen, wie traue ich mich oder wie kommuniziere ich das? Oder wie auch mit politischen Themen. Also ich meine, wir haben ja unendliche Mengen von politischen Themen, über die es auch in der Gesellschaft keine klare Position gibt. Wie geht man mit Julian Assange um? Wie geht man mit WikiLeaks um? Für manche ist es ein Held, für mich zum Beispiel. Und für andere Leute ist es halt der absolute Buhmann. Und so eine Frage muss man immer wieder thematisieren. Auch mit Studenten muss man darüber reden. Wie verhält man sich? Also wie findet man seine eigene Position?
Wie ist es mit dem hohen Gut der Meinungsfreiheit, überhaupt der Freiheit, vieles tun und sagen zu können? Sicher auch nicht alles, aber hinreisen zu können, wo man möchte, machen zu können, einfach mal ein Revue, ein Theaterstück machen zu können und die Meinungsfreiheit zu haben. Wird das, wenn Sie mit den Studierenden zu tun haben, geschätzt als hohes Gut? Wie haben Sie das erlebt?
Nein, ich glaube, das wird als Selbstverständlichkeit verstanden. Aber ich finde, wir leben in einem fantastischen Land, bei aller Kritik, die man haben kann, wo eben alles sowas möglich ist und wo nicht rein zensiert wird in solche, nicht ein einziges Mal hat der Präsident der Universität unserer Probe beigewohnt und geschaut, ob das, was wir da machen, irgendwie der Idee der Universität insgesamt entspricht, wie sie sich nach außen darstellt. Ne?
Jetzt haben Sie sich noch mehr Feinde gemacht mit der Aussage, wir leben in einem fantastischen Land, aber vielleicht kann das ja auch provozieren, genau diese Aussagen. Mit dem fantastischen Land meinen Sie, dass das eben möglich ist, dass die Grundlagen der Meinungsfreiheit, der Meinungsäußerung da ist, aber es oftmals gar nicht so heftig genutzt wird. Da frage ich doch mal die Hauptdarstellerin, Christina Peter und Jessica Schönberg. Ist das für euch, für Sie ein hohes Gut, sagen zu können und machen zu können, was ihr wollt? Ist das die Definition von Freiheit, Jessica?
Ich denke, es ist immer was man schätzen sollte. Ich schätze das auch. Aber ich glaube, ja, wie sie schon sagte, das ist schon ein Stück weit Selbstverständlichkeit für uns.
Ist halt so.
Ja. Es ist, wir sind es gewohnt. Also ich kenne es so, dass man sagen kann, was man möchte, auch wenn natürlich in gewissen Umfeldern immer noch Einschränkungen da sind. Das hat man in jeder Gruppe, finde ich, heute immer noch.
Wo ist das so? Wo sind die Einschränkungen?
Selbst in der Schule. Wenn man da eine andere Meinung hat als der Rest der Klasse, dann ist das unbedingt
immer draußen,
immer förderlich, ja.
Wie ist es bei Ihnen, Christina, die Meinungsfreiheit? Ist Ihnen das ständig bewusst, dass das auch in Gefahr ist und dass es mal vor 20 Jahren anders war?
Ich weiß nicht, ob mir das ständig bewusst ist, aber also Gedanken mache ich mir schon darüber. Und ja, auch über so diese Tatsache, ich habe nicht Ja sagen können oder ich habe nicht Nein sagen können, das kann man immer. Man muss sich eben nur entscheiden und das dann auch vertreten und egal für wen oder egal gegen wen. Und ja, das ist eben, wie Frau Demming auch schon sagte, immer dieser gruppeneinzelne Dialog. Und da ist es eben immer schwierig, sich so zu positionieren. Ich weiß nicht, ob Freiheit auch nur darüber definiert werden kann, ich kann machen, was ich will und ich kann sagen, was ich will. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber ich denke, da gehören bestimmt noch andere Sachen dazu.
Das ist eigentlich schade, vor allem, dass es nur zwei Aufführungen sind. Bei dem Aufwand, also mit 35, wenn man die Künstler noch dazu nimmt, fast 40 Leute und zwei Semester, unglaubliche Energie, die drinsteckt und dann nur zwei Aufführungen. Schade, oder?
Ja, wenn die Revue ein großer Erfolg wird, touren wir damit auch gerne durch Europa.
Ah, durch Europa, hallo.
Aber klar.
Das klingt ja mal gut.
Sie ist es wert,
die, ja, die. Ich sehe jetzt die Begeisterung in den Augen von Christina Peter und Jessica Schönberg. Hat denn das Projekt Spaß gemacht oder gab es auch so einen Moment, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt ist mir eigentlich ein bisschen zu viel. So eine normale Lehrveranstaltung, da steckt man ja sonst nicht so viel Energie und vor allen Dingen so viel Zeit rein, Jessica Schönberg.
Es war natürlich sehr zeitaufwendig. Wir haben viel mehr Zeit damit verbracht als für sämtliche anderen Lehrveranstaltungen, fast sogar zusammen vielleicht. Aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn das, was rausgekommen ist, ist wahnsinnig vielseitig. Da stecken so viele Themen drin, gesellschaftlicher Art, aber auch in den ganz kleinen persönlichen Konflikten oder Themengebieten. Und es ist was Einzigartiges, was man wahrscheinlich nicht so oft zu sehen bekommt.
Mhm. Christina, Peter, singen, müssen Sie auch singen und tanzen oder ist das den Nebendarstellern vorbehalten?
Wir müssen auch zwei Tänze machen, mit in der Gruppe. Und wir müssen auch mal kurz singen. Aber wir sind eher die großen Sprecherrollen haben.
Ansonsten wird viel gesungen und getanzt und das hat Spaß gemacht, die Probenarbeit?
Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es war natürlich auch auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Und das ist eben auch das Zeitproblem und auch die Waage zu den anderen Lehrveranstaltungen, die man natürlich auch immer noch hat. Aber es war auch immer sowas wie ein Ausgleich, weil man eben viel aktiver mitarbeitet, auch wenn man in anderen Lehrveranstaltungen auch aktiv mitarbeitet. Es ist einfach, man muss. Und man hat sich dafür entschieden. Und wenn man das irgendwie nicht kann und dann nicht genug Herzblut dabei hat, dann, ich glaube, dann ist man nach dem ersten Semester auch gegangen.
Mhm. Sind Leute ausgestiegen vor Demming, die dann gesagt haben, oh nee, das ist mir jetzt echt zu viel Arbeit?
Ja, also wir haben mit 45 angefangen und jetzt sind wir 35 und da gab es unterschiedliche Gründe, aber 10 Leute sind ausgestiegen, aber 35 sind absolut genug. Davon sind mehr als, ich glaube, so 22, 23 auf der Bühne. Die anderen Leute machen den Backstage-Bereich, Marketing, also alles wurde von Studenten gemacht, Bühnenbild, Requisite, ja, alle Bereiche.
Hervorragende Fotos, Musik von Profis, man kann sich das von der Seite fo76.de anschauen, das macht ja schon Lust, auch wie das sehr professionell auch angepriesen wird. Das ganze Marketing ist schon sehr gut. Da könnte man denken, da hat eine große Agentur gearbeitet.
Nein, das waren Studenten. Und wir haben natürlich auch Studenten, die haben sich dafür entschieden, die schon ein bisschen Erfahrung damit haben. Also zum Beispiel die Videosequenzen wurden von Johannes Gräbner unter anderem gemacht. Der hat Kunst studiert bei uns Kunst, hat einen Videokurs schon gemacht. Oder Marketing-Sachen wurden von Maria Schmidtke gemacht und von Christine Lange. Und Frau Schmidtke hat eben auch schon ein bisschen Erfahrung im Marketing. Also wir haben dann auch so die Studenten immer so eingesetzt oder die haben sich selber so eingesetzt, dass sie ihre Erfahrung, die sie schon vor dem Studium gemacht haben oder im Studium gemacht haben, da günstig einbringen konnte. Also Marketingunterricht oder solche auch grundsätzlich Theaterunterricht konnten wir nur sehr bedingt. bedingt geben.
Ne? Also lernen durchs Machen und durch Erfahrung machen. Ist das, wäre das eine Form des Lernens, die modern ist, wo sie sagen, also wir machen eine Revue und beschäftigen uns mit den unterschiedlichsten Dingen und dadurch machen wir Geschichtsaufarbeitung, wir beschäftigen uns inhaltlich mit was, es ist was Theatralisches, wir machen was mit unserem Körper, es ist ein Gruppenerlebnis, es ist ja eigentlich absolut ganzheitlich, wenn man das jetzt mal so vom Lernansatz sieht. Ist das für Sie die Form des Lernens, die es mehr an Universitäten geben müsste?
Ich denke, das ist eine ganz wichtige Form des Lernens und Sie müssen die Studenten fragen. Ich glaube, solche Form des Lernens hat auch ist das schöne Wort nachhaltig. Ne? Also man wird noch vielleicht in 10 Jahren darüber sprechen, dass man das erste Mal auf der Bühne stand oder von mir aus auch dort getanzt hat und eine Revue gemacht hat. Wir machen auch eine DVD, auch die werden die Studenten dann mitnehmen. Ich glaube, solche Formen sind natürlich sehr aufwendig. Sowohl, ich habe natürlich auch viel, viel mehr Zeit investiert als in eine normale Lehrveranstaltung. Und auch Herr Bergner und Frau Gonska haben weit über das, was sie von der Universität bezahlt werden können, investiert, aber solche Formen sind natürlich absolut spannend.
Herzblut ist schuld, das ist immer das Problem, ja, wo man dann sich selbst ausbeutet. Dann stelle ich mal die Frage an Jessica Schönberg und Christina Peter, ob das eine Form des Lernens ist oder von Lehrveranstaltungen, die es mehr geben muss oder wie sieht das aus, Frau Peter? Ist das dann, oder wäre das zu viel Stress, kann man das nur ab und zu mal machen?
Das ist das Beste, was einem passieren kann, würde ich sagen. Das ist, denke ich, auch wichtig, dass es Lehrveranstaltungen gibt, die es ist jetzt einseitiger sind, das ist jetzt kein schönes, positives Wort, aber die jetzt eben nicht so
nicht nur frontal.
Vielschichtig sind, die ich glaube, sowas ist auch wichtig, weil man eben sich da eher auf eine Sache vielleicht konzentriert, aber das ist einfach etwas, diese Revue ist eben so eine ganzheitliche Geschichte, dass es es gibt so viele Relationen, es gibt so viele Verknüpfungen zu verschiedenen Punkten inhaltlich, aber auch fächerübergreifend und so weiter. Und ich denke, dadurch versteht man auch mehr, weil man es eben nicht nur hört und nicht nur wiedergibt, sondern wirklich selbst erfährt.
Wie kann man sowas benoten? Wird das dann benotet? Weil man Theaterspiel zu benoten ist ja schwierig, Jessica Schönberg. Ist das dann, spielt jetzt dann nicht mehr die Rolle, was es für Noten oder für Punkte gibt?
Die Punkte sind schon noch da im Hinterkopf, natürlich. Die sind, glaube ich, immer da. Aber man macht sich wenig Gedanken darüber. Also ich persönlich denke nicht immer zu dran, was muss ich jetzt tun, damit der Professor mich so gut wie möglich findet in dem Moment und mir die Note gibt, die da am besten passt. Ich denke, es ist einfach dieses wirklich dabei zu sein, dieses wirklich mitzumachen. Und dadurch lernen ja nicht nur wir, sondern es lernen ja auch alle, die zugucken, ein bisschen was. Gerade die eben, die in unserer Generation sind und vielleicht nicht so viel Erfahrung haben.
Und die sollten auch kommen. Dann sind wir genau an dem Punkt, an dem wir, wo wir hin wollten, nämlich nochmal auf die Premiere hinzuweisen. Am Freitag, das ist jetzt der kommende Freitag, der 21., 20 Uhr, an der Universität Nordhäuser Straße 63. Da kann ich also, Frau Demming, auch als Nichtstudierende hinkommen. Ich kann da mit meinen Kindern, die kann ich alle zusammenpacken und dann gehen wir ins Audimax, das ist kein Problem.
Das ist kein Problem.
Das ist jetzt keine reine Uni-Veranstaltung.
Nein, das ist keine Uni-Veranstaltung. Das ist eine Veranstaltung für die Stadt, von mir aus fürs Land, für Europa.
Okay.
Und außerdem gibt es eben am Freitag die Veranstaltung und auch am Samstag noch eine Aufführung, auch um 20 Uhr im Audimax.
Wie viele Leute passen denn ins Audimax rein?
500.
500, uiuiui. Also da kann schon die halbe Stadt kommen.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie voll es wird. 20 Uhr geht's los, am Freitag und am Samstag auch. Revue 76. Nochmal ein letzter Grund, Frau Demming, warum man sich das anschauen sollte, außer jetzt, dass es nur 2 Aufführungen gibt, was schade ist.
Warum?
Ein letzter Grund, also ein letztes Überzeugungsargument.
Die Revue heißt also in Erfurt 76.
Was habe ich gesagt? Revue 76.
Revue 76.
Erfurt 76.
Erfurt 76. Man sollte sie sich gerade, wenn man in Erfurt lebt, deswegen angucken, um sich daran zu erinnern oder um neu zu erfahren, was auch neben dem eigenen Leben in Erfurt 1976 stattgefunden hat. Weil die Zahl bezieht sich auf das Jahr, in dem dieses Ereignis an der Pädagogischen Hochschule stattgefunden hat.
Und es ist tatsächlich passiert, es ist authentisch, ist die Geschichte von Gabi Stürzer, die hochinteressant ist.
Ist eine wahre Geschichte am Originalschauplatz.
Erfurt 76. Ich bedanke mich bei Christina Peter, bei Jessica Schönberg und natürlich bei Dagmar Demming. Da waren toi, 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 alles Gute für die Premiere und dass es bald mal wieder so ein ähnliches Projekt geben wird. Tschüss und schönen Tag noch.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.